Deutschlandfunk. Deutschland heute.
Und mein Name ist Stefan Römermann. Hallo und herzlich willkommen. Wahlen müssen in Deutschland allgemein unmittelbar, frei, gleich und geheim stattfinden. So haben wir das in der Schule im Gesellschaftskundeunterricht gelernt. Aber nicht nur für die Wahl selbst gelten strenge Vorschriften, auch für die Aufstellung der Kandidatenliste gibt es Regeln. Heute entscheidet der Sächsische Verfassungsgerichtshof, ob die Kandidatenliste der AfD für die sächsische Landtagswahl in 2 Wochen korrekt aufgestellt wurde oder ob sie in weiten Teilen ungültig ist. Mehr dazu gleich. Außerdem geht es heute bei uns um einen Superkran im Rostocker Hafen und um die Arbeit der Treuhandanstalt in Ostdeutschland nach der Wende. Noch 2 Wochen. Dann wird in Sachsen ein neuer Landtag gewählt. Die AfD liegt dabei in Umfragen fast gleich auf mit der bisher regierenden CDU. Doch ob sich die Wählerstimmen für die AfD auch in Landtagsmandate umsetzen lassen, darüber gibt es Streit. Anfang Juli hatte der Landeswahlausschuss weite Teile der AfD-Kandidatenliste für ungültig erklärt. Dagegen hatte die Partei geklagt. Heute Nachmittag soll der Sächsische Verfassungsgerichtshof seine Entscheidung im Fall sprechen. Vor der Sendung habe ich meinen Kollegen Bastian Brandau gefragt, über was genau geurteilt wird.
Ja, heute ist im Prinzip die Verkündung einer Entscheidung. Es gab ja vor 3 Wochen eine Eilverfügung, dass die AfD eben mit 30 Listenplätzen vorläufig antreten kann, bis man das eben irgendwie begründet und auswertet. Und genau die Entscheidung darüber soll eben heute verkündet werden. Es gab ja Anfang Juli diese Entscheidung des Landeswahlausschusses, nur 18 Listenplätze durchzulassen. Der Grund dafür bei der AfD waren formale Fehler, die angeprangert wurden vom Wahlausschuss. Unter anderem, dass eben diese Listenplätze auf 2 getrennten Wahlveranstaltungen bestimmt wurden. Und das hat der Verfassungsgerichtshof eben anders gesehen bisher. Und deswegen hat er eben vorläufig die Plätze 1 bis 30 zugelassen. Er hat dabei mit einem Grundsatz gebrochen, denn bisher hat die Wahlprüfung immer im Nachgang der Wahl geschehen, erstmal im Landtag und dann gegebenenfalls beim Verfassungsgerichtshof. Die Richter haben mit diesem Grundsatz gebrochen, weil sie gesagt haben, die Auswirkungen auf die Wahl, die könnten so gravierend sein, dass das unbedingt vorher geklärt werden muss und das wird eben heute endgültig verkündet. Und dann ist da eben noch die Frage, was ist mit den Plätzen nach dem Platz 30, also ab 31. Auch die hatte der Landeswahlausschuss beanstandet, weil auf dieser zweiten Wahlveranstaltung wurde entschieden, die werden nicht einzeln ausgewählt, sondern en bloc in 5er-Gruppen. Und da hatte der Landeswahlausschuss moniert, da gibt es keine Chancengleichheit. Und das sieht das Verfassungsgericht hier in Sachsen nach seiner bisherigen Entscheidung zumindest ähnlich.
Was ist denn an diesem Blockwahlverfahren tatsächlich so problematisch?
Im Prinzip ist es überhaupt nicht problematisch, wenn es eben vorher feststeht, ab Platz so und so wählen wir en bloc. Das machen viele andere größere Parteien. Es ist unklar, warum die AfD das eben nicht gemacht hat, weil sie eben besonders basisdemokratisch sein wollte. Jeden einzelnen Platz, da darf sich jeder oder jede drauf bewerben. Aber wie gesagt, es gab dann eine zweite Veranstaltung, man ist nicht fertig geworden. Dann wurde die Zeit knapp und dann wurde eben im Nachhinein der Modus gewechselt. Und dadurch ist bisher eben der Landeswahlausschuss davon ausgegangen, dass die Chancengleichheit nicht besteht. Und so sieht es eben bisher auch der Verfassungsgericht.
Gab es denn jetzt bei der Verhandlung schon Anzeichen, in welche Richtung das Gericht am Ende tendieren wird?
Es ist eher zu erwarten, dass dieser Tenor dieser Eilverfügung, dass das heute bestätigt wird. Und in der Verhandlung, da haben die Richter auch durchblicken lassen, dass sie also diese Kritik an den 2 Wahlveranstaltungen, dass sie das nicht so richtig nachvollziehen konnten. Also man kann schon davon ausgehen, dass diese
Eilverfügung... Also dass das jetzt an 2 unterschiedlichen Tagen stattgefunden hat, ist grundsätzlich okay. Aber es gibt noch andere Kritik.
Genau, die andere Kritik bezog sich ja auf diese Wahlen en bloc. Und da haben die Richter schon gesagt, dass sie da eben die Wahlgleichheit, die Wahlchancen der Kandidaten nicht gewährleistet sehen. Das ist schon ein hohes Gut. Und ja, man kann damit rechnen, dass dieser Tenor bestätigt wird, dass die AfD also mit 30 Plätzen auf der Landesliste hier antreten wird am 1. September.
Welche Auswirkungen hätte es denn im Zweifelsfall auf das Wahlergebnis, wenn tatsächlich jetzt nur diese Plätze 1 bis 30 vom Verfassungsgericht bestätigt werden und die AfD nur mit 30 Kandidaten antreten kann?
Das hängt natürlich vom Wahlergebnis ab, aber man kann eher davon ausgehen, dass es tatsächlich keine Auswirkungen hätte, eben mit diesen 30. Bei 18 wäre das anders gewesen. Das liegt an den Umfrageergebnissen. Wenn man denen folgt, dann hätte die AfD etwa 25%. Das entspräche gut 30 Sitzen. Aber die AfD wird einige, vermutlich viele Direktmandate holen, wohl deutlich über 20, vielleicht sogar auch an die 30, sodass es eben gelingen dürfte, mit denjenigen Namen auf der Liste, die kein Direktmandat bekommen haben, diese restlichen Plätze aufzufüllen, wenn das Gericht eben heute seine Eilentscheidung bestätigen sollte.
Spielt denn der Streit um diese AfD-Landesliste im sächsischen Wahlkampf bisher eine Rolle?
Das war eben ein sehr großes Thema. Da war der Wahlkampf hier noch gar nicht so richtig losgegangen. Nach dieser Entscheidung des Landeswahlausschusses, da wurde eben von der AfD hochgehalten, dass man sich benachteiligt sehe, dass sich alle gegen einen verschworen hätten. Es gab ja auch eine Beschwerde beim Verfassungsgericht in Karlsruhe. Da ist die AfD krachend gescheitert. Dann gab es eben vor 3 Wochen diesen ersten Erfolg am Verfassungsgerichtshof. Das war durchaus ja eine Überraschung. Seitdem ist es zumindest von der Berichterstattung ruhiger geworden, weil man eben auf die heutige Entscheidung wartet. Auch die anderen Parteien machen das hier nicht mehr zum Thema, aber es ist ein Thema natürlich auf AfD-Veranstaltungen, wo ich das erlebt habe. Da wird offen gesagt, so wie es gelaufen ist, die ganze Geschichte, da ist das von großem Vorteil für die AfD. Das hätte gar nicht besser laufen können, weil die AfD Aufmerksamkeit bekommen hat und diese Erzählung, alle hätten sich gegen die AfD verschworen, weiter aufrechterhalten kann und sie natürlich genau im ersten Schritt zumindest einmal recht bekommen hat. Auch wenn ja trotzdem klar ist, dass die AfD bei der Wahl ihrer Listen auf alle Fälle alles andere als systematisch vorgegangen ist, um es mal vorsichtig zu formulieren. Denn die Plätze nach 30, die sind ja weiterhin sozusagen in Gefahr, wenn man das so sehen will. Und festgelegt hat auch das Verfassungsgericht schon die Plätze 54 bis 61. Da liegen auf jeden Fall formale Voraussetzungen nicht vor. Also diese Plätze wird es auf keinen Fall zulassen. Das heißt, das Maximum für die AfD heute ist Platz 1 bis 54.
Einschätzungen von Bastian Brandau. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Es ist ein Riesending, was da seit kurzem im Rostocker Überseehafen steht. Knapp 50 Meter höher als die höchste Kirche in Rostock und sogar noch ein paar Meter höher als der Kölner Dom. Ein imposanter Schwerlastkran also, der heute feierlich eingeweiht wird. Bis zu 1600 Tonnen schwere Lasten kann das Ding heben. Doch das ist offenbar erst der Anfang. Denn mit diesem Superkran soll ein noch größeres Kranmonster, muss man fast sagen, auf einem Spezialschiff gebaut werden. Silke Hasselmann hat sich das Gerät aus der Nähe angeschaut.
Sie legen einfach ihre Schuhe dann dort rein.
Mit Spezialschuhen an den Füßen und Schutzhelm auf dem Kopf geht es an der Seite von Projektleiter Keno Dirks auf vorgezeichneten Wegen über das weitläufige Liebherr-Werksgelände. Überall imposante Schiffs- und Hafenkrane, hier gebaut und zum Verschiffen bereit. Doch unser Ziel befindet sich hinter einer Fertigungshalle direkt an der Wasserkante und sucht seinesgleichen. Der TCC 78000 wirkt mit seinem rot-weißen Kranmast auf einem massiven Stahlportal wie eine Weltraumrakete kurz vor dem Start.
Also was wir sehen, ist das Portal mit einer Breite von 30 Metern und einer Durchfahrtshöhe von 18 Metern. Und bis zur Mastspitze sind es 107 Meter. Der Ausleger ist mit seinem Gelenk an dem Mast befestigt in einer Höhe von 66 Metern. Und wenn man ihn senkrecht hochstellt, ist er 165 Meter hoch. Und wenn man ihn dann hochgeklappt hat, ist er auch das höchste Bauwerk, abgesehen von dem Antennenmast hier in der Nachbarschaft, das höchste Bauwerk in Rostock.
Der erste Einsatz werde der Aufbau eines Heavy Lift Crane sein, erzählt der großgewachsene Ingenieur mit dem langen roten Zopf unter dem Helm.
Das ist ein Offshore-Kran, der auf einem Schiff installiert wird und dann in der Lage ist, bis zu 5000 Tonnen zu heben. Der ist also noch eine Nummer größer. Das heißt also, dieses Riesending hier läuft bei uns im Werk immer nur als der Kleine. Der Große ist echt noch eine Nummer größer.
Für den nötigen sicheren Stand des Kleinen sorgte vor allem der Rostocker Hafen, in dem er unter anderem eine 5 Millionen Euro teure Extra-Doppelschiene parallel zur Wasserkante bauen ließ. Und nicht nur das, so Keno Dirks.
Die Schienen stehen auf einer Doppelreihe Pfähle, 23 Meter lange Betonpfähle, die also durch den Sand, aus dem das Gelände hier besteht, hindurchreichen bis in den gewachsenen ursprünglichen Meeresboden. Und darüber wird die Last des Kranes abgetragen, sagt man. Der Kran wiegt, wenn er seine vollen 1600 Tonnen dran hat, 7100 Tonnen. Also ein durchschnittlicher Pkw wiegt eine Tonne. Das heißt also, man fährt hier mit 7100 Pkw übereinander gestapelt, könnte man fast sagen, über die Schiene.
Weder an der Nord- noch an der Ostsee gibt es bislang einen anderen Hafenkran dieser Größenordnung, weiß man auch bei Rostock Port. Auf deren Hafenfläche errichtete der Liebherr-Ableger MCC Tech 2005 mit viel öffentlichem Fördergeld ein neues Werk, um fortan seine maritimen Krane direkt an der Wasserkante herstellen zu können.
Ich kann mich noch gut erinnern, dass ich eine Diskussion hatte, wo ich zum ersten Mal das Projekt kennenlernen durfte von Liebherr, dass sie sich mit diesen Gedanken tragen, sowas so zu machen.
Erzählt Hafen-Co-Geschäftsführer Jens Scharner.
Und wo wir dann lernen durften, um welche Dimensionen es wirklich ging und dass sowas noch nie in Europa genehmigt worden ist, dass diese Höhen einmalig sind, haben wir uns intern auch gefragt, also wird Liebherr das eigentlich umsetzen? Und wenn wir uns dann erinnern, dass Liebherr sehr klein angefangen haben und alle Zusagen, die sie der Landesregierung, dem Hafen damals gegeben haben, nicht nur erfüllt, sondern eigentlich übererfüllt haben, waren unsere Leute überzeugt, wenn Liebherr sagt ja, dann werden sie es auch machen.
Der Rostocker Hafen hofft nun ebenso wie das Kranbauunternehmen, dass sie sich nicht verhoben haben, sondern weitere extrem schwere Brocken an den Haken bekommen. Die Hoffnung ist durchaus berechtigt, denn der große Kostendruck in der weltweiten Logistikbranche veranlasst immer mehr Hersteller von über die Maßen großen und schweren Industriegütern, ihre Produkte weitgehend vormontiert oder sogar im endgefertigten Zustand zu den Kunden zu bringen. Das Problem, die meisten Straßen, Schienen und Wasserwege zwischen den Produktionsstandorten im Hinterland und dem Riesenkran im Rostocker Hafen sind für derart sperrige Schwerstlasttransporte nicht fit genug, vor allem die Brücken der A19. Zurück an die Wasserkante, wo dem riesigen TCC 78.000 nicht anzusehen ist, dass er gerade mitten im Wind der Stärke 6 steht. Und wenn es noch stürmischer wird, Projektleiter Kino Dirks winkt ab.
Dieser Kran ist so gerechnet, dass er auch den sogenannten Jahrhundertsturm überlebt. Der hat Windgeschwindigkeiten mit bis zu 55 Meter pro Sekunde. Das ist also weit jenseits von Windstärke 12. Und es gibt eine spezielle Verriegelung unten an der Schiene, sodass der Wind den Kran nicht über die Schiene schieben kann. Und es ist absolut ausgeschlossen, dass der Wind den Kran irgendwie umwerfen könnte oder so.
Dennoch braucht der Kranfahrer bei Sturm besonders gute Nerven, könnte man beim Blick hoch zur Kabine denken, angebracht direkt unter dem 112 Meter langen Ausleger.
Ich glaube, dass es für viele Kranfahrer schon ein ziemlich cooler Job ist, weil also die meisten hier im Werk sind durchaus auch Schwerlast-Nerds, das könnte man schon fast so sagen, also Fans von schweren Dingen. Und man kann dann natürlich bei seinem Kollegen schon sagen, also ich fahre hier den größten Kran in Rostock, in Deutschland, in Europa. Man muss natürlich schwindelfrei sein. Denn da haben sie ihre Füße auf so einer Glasscheibe stehen, damit sie gut gucken können. Und das ist, glaube ich, nicht für jeden was.
Eigentlich sollte es der Anlass für eine fröhliche Jubiläumsfeier sein. In diesem Herbst jährt sich zum inzwischen 30. Mal der Mauerfall. Doch viele Ostdeutsche sehen den 9. November eher mit gemischten Gefühlen. Manche fühlen sich gar als Bürger zweiter Klasse. Vor allem die Abwicklung der DDR-Wirtschaft durch die Treuhandgesellschaft nach der Wende sorgt immer noch vielerorts für Verbitterung. Woran das liegt, wollte meine Kollegin Sabine Adler wissen und hat sich für unsere Sendung Wochenendjournal in Sachsen-Anhalt umgeschaut. Frau Adler, Sie waren ja im Mansfelder Land unterwegs. Vielleicht erklären Sie uns erstmal, wo ist das genau? Und warum haben Sie sich genau für diese Region entschieden?
Also das Mansfelder Land, das liegt im Süden von Sachsen-Anhalt. Und das ist bei der letzten Studie, Statistik, als die abgehängte Region schlechthin dargestellt worden. Und zwar hat man das gemessen an der Arbeitslosigkeit, aber auch an dem Pro-Kopf-Steueraufkommen. Und sowohl bei dem einen als auch bei dem anderen schneidet Sachsen-Anhalt am schlimmsten ab. Und es ist tatsächlich eine Region, die sich sehr abgehängt fühlt und es sozusagen jetzt auch schwarz auf weiß hat.
Wie präsent ist da heute in diesem Mansfelder Land noch die Arbeit der Treuhandanstalt, 30 Jahre nach der Wende?
Also jeder, absolut jeder verbindet damit etwas. Die Älteren, weil sie es erlebt haben, viele, weil sie arbeitslos geworden sind in der Zeit, die Jüngeren, weil sie das von ihren Eltern erlebt haben, wie die Eltern sozusagen in ein Loch gefallen sind. Und es gibt aber durchaus nicht nur ausnahmslos negative Erinnerungen, sondern wenn man dann ein bisschen genauer fragt und auch in die Betriebe reingeht und zum Beispiel auch mit Unternehmern spricht, die den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt haben, da kann man durchaus ein differenzierteres Bild erfahren. Da ist es zum Beispiel so, dass es auf der einen Seite ja Verkäufe von DDR-Unternehmen, also den volkseigenen Betrieben, denn die sind ja von der Treuhand privatisiert worden, weil das muss man vielleicht nochmal sagen, ja die Rechtsform volkseigenes Volkseigentum in der bundesdeutschen Rechtsprechung überhaupt nicht gibt. Also die sollten privatisiert werden und viele Betriebe sind für nicht verkaufsfähig erklärt worden von der Treuhand, sind abgewickelt worden und es hat aber durchaus auch DDR-Unternehmer sozusagen gegeben, die den Schritt gewagt haben in diese Selbstständigkeit und die große Risiken eingegangen sind, die tatsächlich mit nichts gebürgt haben für diese riesigen Kredite, die sie für die Firmen kaufen mussten oder für Investitionen aufnehmen mussten. Also da gibt es durchaus eine positive Erinnerung daran, dass man Hilfe bekommen hat von der Treuhand, aber man hat auch die andere Erinnerung, dass die Treuhand sich mitunter bei dem einen oder anderen Käufer komplett vertan hat, weil das Betrüger waren.
Was für Betriebe haben Sie dort besucht?
Also ich war in mehreren Betrieben, unter anderem in dem Balzwerk in Hettstedt. Das ist hervorgegangen aus dem großen Mansfeld-Kombinat mit früher 48.000 Mitarbeitern. Die haben jetzt heute noch 1.200, aber es gibt ja noch viele andere Restbetriebe sozusagen aus diesem Kombinat. Dann war ich bei Romonta. Romonta ist eine Firma, die Montanwachs herstellt. Die hat ihren eigenen Tagebau sozusagen vor der Haustür und zieht aus Braunkohle diesen Wachs raus. Und das ist ein sehr gutes Nischenprodukt, was sie wirklich erfolgreich in die Welt verkaufen. Und ich bin in einem Bahnreparaturwerk gewesen. Das fand ich ganz besonders beeindruckend. Das ging hervor aus der Betriebsbahn des Mansfeld-Kombinates. Und da hat der damalige Werkstattleiter und der technische Direktor, die haben gesagt, okay, also bevor er das jetzt hier zumacht, dann kaufen wir es. Und die sind buchstäblich mit ihrer Neubauwohnung bzw. ihrem gerade fertig gebauten Einfamilienhaus in die Bürgschaft gegangen für diesen Treuhandkredit.
Der Blick auf die Arbeit der Treuhandgesellschaft, der ist ja oft sehr negativ. Wenn Sie jetzt speziell auf diesen kleinen Mikrokosmos Mansfelder Land da schauen, können Sie das nachvollziehen oder ist da auch viel, viel gut gelaufen?
Also es ist einiges gut gelaufen, es ist vieles. Also diese Region hat einen unglaublichen Strukturwandel hinter sich. Das war eine Industrieregion, das ist sie jetzt nicht mehr. Das, was aber in dieser ganzen Erinnerung, Sie haben ja gerade da an das Jubiläum auch erinnert, 30 Jahre Mauerfall, das, was jetzt im Moment in der gesellschaftlichen Diskussion los ist, dass sozusagen diese Zeit als eine ausschließlich negative und alles, was danach kam, als etwas sozusagen immer nur weiter Abwärtsentwicklung dargestellt wird, daran haben unter anderem die Linkspartei mit ihrem Antrag über den Treuhand-Untersuchungsausschuss, als auch die AfD, die eben solchen Antrag auch gestellt hat, schon ihren Anteil. Denn sie wollen klar machen, dass mit der Treuhand und durch die Treuhand es so schlecht geworden ist, wie es ihrer Meinung nach bis heute ist. Und da wurde es für mich interessant, denn so schlecht ist es bis heute nun auch nicht.
Mehr dazu dann morgen Vormittag im Wochenendjournal mit Sabine Adler ab 10 nach 9 hier bei uns im Deutschlandfunk. Und wenn Sie am Wochenende lieber ausschlafen, dann können Sie die Sendung natürlich auch nachhören in unserer Mediathek als Podcast oder in unserer DLF-Audiothek-App für Smartphones und Tablet-Computer.